Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzliche Grüße aus Hanoi, ich bin Duan Chang. Heute hören Sie einen Beitrag über die Hauptmaßnahmen Vietnams zur sozioökonomischen Entwicklung im Zeitraum 2026-2030. In der Briefkastensendung antworten wir auf die Frage von Michael Lindner nach spektakulären Hängebrücken in Vietnam. Zum Schluss der Sendung hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen, zunächst aber die Nachrichten mit Visu.
Die Schlagzeilen. Partei- und Staatschef Tô Lâm leitet die Empfangszeremonie für den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung. Öffentliche Anwender gewährleisten die unabhängige Handlungsfähigkeit in einem internationalen Rechtsumfeld. Die Ukraine nimmt Truth-Pipeline wieder in Betrieb. Die Nachrichten im Einzelnen. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm und seine Ehefrau haben am Montag in Hanoi die offizielle Empfangszeremonie für den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung und seine Ehefrau anlässlich ihres Staatsbesuchs in Vietnam vom 21. bis 24. April geleitet. Zur Begrüßung des südkoreanischen Präsidenten und seiner Ehefrau wurden 21 Salutschüsse abgefeuert. Dies ist der erste Staatsbesuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung in Vietnam. Er ist auch das erste ausländische Staatsoberhaupt, das Vietnam besucht, nachdem das Parlament der 16. Legislaturperiode den staatlichen Führungsapparat abgeschlossen hatte. Nach der Empfangszeremonie führten beide Staatschefs Gespräche. Das Ministerium für Industrie und Handel soll eine Vorreiterrolle bei der Förderung von Produktions- und Geschäftsaktivitäten spielen. Das sagte Premierminister Lee Ming-hung beim Treffen mit der Führung des Ministeriums am Mittwoch. Der Premierminister hob die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Entwicklung des Landes in der neuen Periode hervor, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Ziels eines nachhaltigen zweistelligen Wachstums. Dabei sollte das Ministerium für Industrie und Handel eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung bestehender Probleme und der Förderung der Produktions- und Geschäftstätigkeiten spielen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Der Premierminister betonte außerdem die Notwendigkeit, Energiesicherheit und einen gerechten Energiewandel zu gewährleisten. Das Ministerium für Industrie und Handel sei dafür verantwortlich, dass es unter keinen Umständen zu Engpässen bei Strom und Treibstoff kommt, den Aufbau nationaler Treibstoffreserven dringend voranzutreiben und die Verwendung von E10-Benzin zu beschleunigen, hieß es. Der Beschlussentwurf des Parlaments zur Umsetzung eines Pilotprogramms für die öffentliche Anwartschaft ist auf der Parlamentssitzung am Montag diskutiert worden. Dieser Beschlussentwurf soll in 8 Ministerien und 10 Provinz- und Stadtkomitees umgesetzt werden. Die Pilotphase läuft vom 1. Oktober 2026 bis zum 30. September 2028. Thạch Phước Bình, Abgeordneter aus der Provinz Vĩnh Long, schlug vor.
Đây là bộ lọc cần thiết để đảm bảo đội ngũ luật sư công có độ chính về chuyên môn ngay từ giai đoạn thí điểm.
Dies ist ein notwendiges Gesetz, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Anwälte bereits in der Pilotphase über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. Im Kontext einer tiefgreifenden internationalen Integration schlage ich vor, zusätzliche Standards für juristische Fremdsprachenkenntnisse einzuführen. Dies gilt insbesondere für jene öffentlichen Anwälte, die an Bearbeitung internationaler Investitions- und Handelsstreitigkeiten beteiligt sind. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Fähigkeit, in einem internationalen Rechtsumfeld selbstständig zu arbeiten.
Im Rahmen seines Besuches in Malaysia und der Teilnahme an der 19. Asiatischen Verteidigungs- und Sicherheitsmesse, der SA, von Montag bis Donnerstag, hat Vize-Verteidigungsminister Generalleutnant Nguyễn Trường Thắng mit seinem türkischen Amtskollegen Musa Heybet zusammengetroffen. Beide Seiten bewerteten die Verteidigungszusammenarbeit als wichtigen Bestandteil der bilateralen Beziehungen und begrüßten die Eröffnung von Büros der Verteidigungsattachés in beiden Ländern im Jahr 2025. Sie vereinbarten die Zusammenarbeit in Bereichen wie Delegationsaustausch, Ausbildung, Katastrophenhilfe, Minenräumung, Verteidigungsindustrie, UN-Friedensmissionen, Cybersicherheit sowie bei nicht traditionellen Sicherheitsherausforderungen weiter auszubauen und sich gegenseitig auf multilateralen Foren wie der UNO und der ASEAN zu unterstützen. Vietnam erklärte die Bereitschaft, türkische Offiziere zur Sprachausbildung und zu internationalen Verteidigungskursen in Vietnam aufzunehmen. Der türkische Vize-Verteidigungsminister kündigte an, dass die Türkei Delegation und Unternehmen zur internationalen Verteidigungsmesse Vietnams 2026 in Hanoi entsenden werde. Anlässlich des 80. Gründungstags der Abteilung für Aufklärung und Ausbildung der Armee am 11. Mai hat am Mittwoch in Hanoi ein Seminar zum Thema ideologische und kulturelle Arbeit beim Aufbau einer politisch starken Armee stattgefunden. Generalmajor Nguyễn Văn Đức, Leiter der Abteilung für Aufklärung und Ausbildung der Volksarmee, betonte in seiner Eröffnungsrede, dass diese Arbeit in den vergangenen 80 Jahren kontinuierlich erneuert und verbessert worden sei und so das Vertrauen in die Führung der Partei gefestigt habe. Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen erklärte er:
Die internationale und regionale Lage entwickelt sich schnell und kompliziert. Der strategische Wettbewerb nimmt zu, traditionelle und nicht traditionelle Sicherheitsrisiken vermischen sich. Feindliche Kräfte verstärken ihre Strategien, insbesondere im Cyberraum. Auch die Marktwirtschaft, die Integration und soziale Medien beeinflussen das Denken der Soldaten. Sie bieten Chancen, stellen aber auch große Herausforderungen dar.
Das Seminar schlug verschiedene Maßnahmen vor, um die Qualität und Effektivität der ideologischen und kulturellen Arbeit in der Armee sowie die Rolle bei der strategischen Beratung der Abteilung weiter zu stärken. Europäische Medien haben am Dienstag berichtet, dass die Druzhba-Pipeline, über die russisches Öl nach Europa transportiert wird, nach Schäden Anfang des Jahres von der Ukraine repariert wurde und nun wieder einsatzbereit ist. Ziel ist es, das letzte Hindernis für die Freigabe von Finanzhilfen in Höhe von rund 90 Milliarden Euro zu beseitigen. In einer Erklärung in sozialen Medien teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit, dass die Reparatur abgeschlossen sei und die Pipeline jederzeit wieder betrieben werden könne. Demnach könnte die Ukraine die Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei bei den Mitgliedern der Europäischen Union sofort nach offizieller Anfrage wieder aufnehmen. Unmittelbar nach der Bestätigung führte Zelensky Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Zukunft des lange verzögerten Darlehens in Höhe von 90 Milliarden Euro. Die EU-Außenbeauftragte Kaija Kallas erklärte, dass die EU erwarte, innerhalb von 24 Stunden eine Einigung zu erzielen. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Partei- und Staatschef Tolum leitet die Empfangszeremonie für den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung. Öffentliche Anwender gewährleisten die unabhängige Handlungsfähigkeit in einem internationalen Rechtsumfeld. Die Ukraine nimmt Truth-Bar-Pipeline wieder in Betrieb. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Auf der ersten Sitzung des Parlaments der 16. Legislaturperiode in Hanoi haben die Abgeordneten der Diskussion über den nächsten Fünfjahresplan zur sozioökonomischen Entwicklung große Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei schlugen sie wichtige Lösungen zur Umsetzung dieser Aufgabe vor, um ein jährliches zweistelliges Wachstum zu gewährleisten. Ein Beitrag von eingesprochen von Hung Sang.
Bei der Diskussion über die sozioökonomische Entwicklung haben die Abgeordneten den von der Regierung vorgelegten Zielen, Maßnahmen und Aufgaben zugestimmt. Es handelt sich unter anderem darum, das Wachstummodell zu erneuern, die Institutionen zu reformieren, die Engpässe zu beseitigen und die Effizienz öffentlicher Investitionen zu erhöhen. Die Mobilisierung institutioneller Ressourcen gilt als Schlüssel zur Schaffung von Durchbrüchen bei der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Daher sollten die Institutionen stärker reformiert und die Dezentralisierung für Provinzen intensiver gestärkt werden, vor allem in den Bereichen Bodenverwaltung und privaten Investitionen. Dazu Chinson An, Abgeordnete aus der Provinz Đồng Nai.
Der Staat soll Unternehmen nicht mehr nur verwalten, sondern sie aktiv begleiten. Es ist zudem wichtig, praktische Mechanismen einzuführen, damit die kleinen und mittleren Unternehmen einen Zugang zu Kapital und Grundstücken haben und gleichzeitig tiefgreifend an der Wertschöpfungskette teilnehmen können. Auch die administrativen Verfahren sollen erleichtert werden.
Die Privatwirtschaft wird als der wichtigste Sektor der Wirtschaft betrachtet, die jedoch in einem noch nicht entsprechenden institutionellen Rahmen betrieben wird. Dazu Phạm Trọng Nhân, Abgeordnete aus Ho Chi Minh Stadt.
Ich schlage vor, dass das Parlament ein grundlegendes Rahmengesetz in sein Gesetzgebungsprogramm aufnimmt, das Gesetz zur Gewährleistung der Entwicklung der Privatwirtschaft. Es sollte sich auf drei Säulen stehen, darunter die gesetzliche Verankerung von Grundsätzen, einer substanziellen und einheitlichen Gleichheit zwischen allen Wirtschaftssektoren. Außerdem ist es wichtig, eine rechtliche Sicherheitszone für Produktions- und Geschäftstätigkeiten zu schaffen und Eigentumsrechte langfristig zu schützen, um Risiken durch politischen Kurswechsel maximal zu reduzieren.
Laut den Abgeordneten ist das zweistellige Wachstumsziel für den Zeitraum 2026-2030 eine große Herausforderung, aber ein unvermeidlicher Weg. Um die Anforderungen nach einem hohen, stabilen und nachhaltigen Wachstum gerecht zu werden, sollen das Wachstumsmodell erneuert und die Struktur der Wirtschaft konsequent geändert werden. Vizepremierminister Nguyễn Văn Thắng erklärt.
Das neue Wachstumsmodell soll auf dem Fundament moderner und wettbewerbsfähiger Entwicklungsinstitutionen basieren. Die Regierung hat dem Parlament 11 Hauptmaßnahmen mit 92 konkreten Aufgaben vorgelegt, die in diesem Jahr umgehend durchgeführt werden. Dabei sollen die Wissenschaft, Technologie, Innovation und digitale Transformation als wichtigste Entwicklungsmotoren dienen. Parallel dazu soll die Rolle der staatlichen Wirtschaft, der Privatwirtschaft und der Wirtschaft mit ausländischer Kapitalbeteiligung auf Grundlage eines fairen Wettbewerbs und der Verbindung der Wertschöpfungsketten gefördert werden.
Die Regierung hat Ziele festgelegt, das Land schnell und nachhaltig zu entwickeln und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in den nächsten 5 Jahren ab 10% in Verbindung mit der makroökonomischen Stabilität zu erreichen. Außerdem sollte bis 2030 der durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen von etwa 8.500 US-Dollar pro Jahr betragen. Ferner sollen die Bevölkerung von den Errungenschaften der Entwicklung profitieren können. Damit kann die Vision bis 2045 Vietnam zu einem entwickelten Land mit hohem Einkommen und moderner Industrie zu entwickeln realisiert werden.
Die Briefkastensendung des deutschsprachigen Programms.
Herzlich willkommen zur Briefkastensendung der Stimme Vietnams. Ich bin Ngoc Nương. In der vergangenen Woche haben wir weitere Briefe und E-Mails von Hörern aus Deutschland, Österreich und Spanien erhalten, unter anderem von Michael Beruth aus Frankfurt am Main, Burkhard Müller aus Hilden, Martina Pohl aus Überlingen, Dieter Leupold aus Leipzig, Bernd Seiser aus Ottenau. Sie kommen alle aus Deutschland. Patrick Robig aus Leibniz in Österreich und Juan Carlos Perez Montero aus Valladolid in Spanien. Aus Kerpon in Deutschland schrieb uns Stefan Truske.
Die Sendung vom heutigen Tag hat mir wieder sehr gut gefallen. Interessant fand ich den ausführlichen Bericht über das Freundschaftsaustauschprogramm zwischen Vietnam und China. Auch die Briefkastensendung war wieder sehr interessant. Vielen Dank für das schöne Programm.
Wir bedanken uns dafür, dass Sie stetig unsere Sendungen begleiten.
Die Briefkastensendung.
Aus Gera in Deutschland fragt uns Michael Linder.
Gibt es bei euch in Vietnam eigentlich solche spektakulären Hängebrücken, die gezielt für Touristen vermarktet werden? Wo genau befinden sie sich? Wer hat sie gebaut? Wie lang sind sie und in welche Höhe spannen sie sich über die Landschaft?
Lieber Michael Linder, wenn man von spektakulären Hängebrücken für Touristen in Vietnam spricht, darf die Hängebrücke im Tourismusgebiet Rung Mai Glasbrücke am O Quy Ho Pass in der nordvietnamesischen Bergprovinz Lai Châu nicht fehlen. Diese Hängebrücke schwebt zwischen den massiven Felswänden des Hoàng Liên Sơn Gebirges. Die etwa 200 Meter lange Brücke, die aus 171 einzelnen Holzplanken gefertigt wurde, thront stolze 600 Meter über dem Talboden. Während Besucher an nebligen Tagen das Gefühl genießen, wie im luftleeren Raum auf Wolken zu streiten, an klaren Tagen hingegen, wenn der Himmel im tiefen Blau erstrahlt, offenbart sich den Besucher die ganze majestätische Pracht des Hoàng Liên Sơn Gebirges. Diese Holzplanken hängen nur an schmalen Stahlseilen zwischen den massiven Felswänden. Ohne jedes festes Geländer vermitteln sie dem Besucher das beklemmende Gefühl, völlig schutzlos mitten im leeren Raum zu schweben. Jeder einzelne Schritt wird hier zu einer echten Zerreißprobe für die Nerven. Viele Besucher nennen dieses Bauwerk die Todesbrücke, jedoch nicht aufgrund einer tatsächlichen Lebensgefahr, sondern wegen des atemberaubenden Nervenkitzels und des beklemmenden Gefühls, sich direkt an der Grenze zwischen tiefer Angst und dem Sturz der Eroberung zu befinden. Zur Sicherheit der Teilnehmenden ist eine professionelle Schutzausrüstung obligatorisch, die neben einem Helm auch einen Sicherheitsgurt umfasst, der fest in ein über dem Kopf verlaufendes Stahlseil eingehängt wird. Dabei dienen zwei seitliche Seile an zusätzliche Haltegriffe, an denen sich die Besucher festhalten können. In der Regel wird der Besucher von einem Mitarbeiter vor Ort begleitet.
Sofern man nicht von allzu großer Furcht aufgehalten wird, nimmt die Überquerung etwa 8 bis 10 Minuten in Anspruch. Die Hängebrücke ist ein Bestandteil des Tourismusgebiets Rongmei-Glasbrücke, das von der Hualien-Sern-Aktiengesellschaft finanziert wurde. Mit einem Investitionsvolumen von über 32 Millionen Euro wurde dieses Tourismusgebiet Ende 2019 nach 2 Jahren Bauzeit in Betrieb genommen.
Die Briefkastensendung.
Liebe Zuhörer, mit Informationen über die Hängebrücke im Tourismusgebiet Rongmei-Glasbrücke in Leichow endet unsere heutige Briefkastensendung. Wir freuen uns auf Ihre Briefe und Fragen für die Briefkastensendung. Schreiben Sie bitte an Deutsche Redaktion VV Batierstraße 45 Hanoi, Vietnam zu unserer E-Mail-Adresse deutsch-vv@yahoo.com oder via Webseite vvworld.vn. Bis zum nächsten Mittwoch.
Trên cuộc đời sóng gió và đường thấm thoát từng thời gian trôi, hay đêm nhưng man mát bằng lời ca. 2020 thật nhiều biến cố, một miền trường biết bao nhiêu việc cần nắm tay chúng vào. Vì một Việt Nam tương lai vươn vai khoe sắc cờ, cần lắm những chuyến bay trở về. Vì một Việt Nam tương lai vươn vai qua bão bùng, đoàn kết giúp đỡ nhau tự hào. Gần hay là xa luôn thương nhau mà sống, có đi về đâu trong tim vẫn nhớ đến, vẹn nguyên trên môi một nụ cười chưa mến, con thuyền chữ S trong gió bão tiến lên, trong khó khó tình cảm vì tan cảm vững bền, dù khó khăn trên khắp đường dài, yes. Người Việt vẫn vượt qua chướng ngại, yes. Cùng hướng về chân hai sáng trong như sương mai, tất cả vì những ngày bình yên trong tương lai, hãy luôn nhớ một điều là đồng lòng là sẽ vượt qua, đoàn kết như người một nhà, không chỉ cản được người Việt Nam chúng ta.
Một Việt Nam tương lai vươn vai khoe sắc cờ, cần lắm những chuyến bay trở về. Vì một Việt Nam tương lai vươn vai qua bão bùng, đoàn kết giúp đỡ nhau tự hào. Người nhà mình hết chung tay yêu thêm Việt Nam, đoàn kết vượt ngàn chung bão to.
Das war das Lied Ich bin Vietnamese. Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Seit Mitte April beginnt in vielen Dörfern der Cham in Südzentralvietnam die Riyanaka-Festsaison, das traditionelle Neujahrsfest nach dem Cham-Kalender. In der Gemeinde Phước Hữu der Provinz Khánh Hòa dauern die Hauptzeremonien 2 Tage, wobei die Termine je nach Dorf variieren. Das Fest bewahrt vielfältige kulturelle Ausdrucksformen wie Musik, Tanz und Rituale. Hunderte Jugendliche der Cham-Volksgruppe tanzen gemeinsam in traditioneller Tracht. Die Darbietungen zeigen anschaulich Alltag und Arbeit der Cham von Reisanbau bis Weberei. Riyanaka wird von religiösen Würdenträgern geleitet und dient Gebeten für günstiges Wetter,
reiche Enten und ein friedliches Leben. Am Dienstag ist in Ho Chi Minh Stadt die Ausstellung Haus des Lichtes eröffnet worden. Gezeigt werden rund 100 Werke berühmter Maler wie Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet und Pablo Picasso. Ein Highlight ist die Verbindung internationaler Meisterwerke mit Werken der Indochina-Kunstschule. Die Ausstellung trägt dazu bei, Wirtschaft und Kultur harmonisch zu verbinden, sowie einen offenen Kunstraum zu schaffen. Die Ausstellung ist bis zum 25. Mai geöffnet. Laut der neuesten Rangliste des Weltfußballverbands FIFA vom 21. April belegt Vietnams Frauennationalteam mit 1593,71 Punkten Rang 37 weltweit. Grundlage sind Ergebnisse bei den Südostasien-Spielen im Dezember 2025 und der Asienmeisterschaft im März 2026. Damit bleibt Vietnams Frauenfußballnationalmannschaft die Nummer 1 in Südostasien und liegt in Asien auf Rang 6 hinter Teams aus Japan, Nordkorea, Australien, China und Südkorea. Zu den Top 10 weltweit zählen Frauenmannschaften aus Japan, Spanien, den USA, England, Deutschland, Brasilien, Frankreich, Schweden, Kanada und den Niederlanden. Die vietnamesische Aerobic-Nationalmannschaft hat beim Suzuki und Cup 2026 in Tokio insgesamt 6 Medaillen, darunter 3 Gold, 2 Silber und eine Bronze gewonnen. Herausragend war die junge Athletin Tang Katung in der Altersklasse 12 bis 14, die Gold im Einzel der Frauen gewann. Gemeinsam mit Chen Anting und Nguyễn Ngọc Gia Thượng konnte sie zudem Gold im Trio. Die dritte Goldmedaille ging an das Duo Lê Nhật Minh Khôi und Vũ Hồng Ngọc im Mixed Paar der Altersklasse 15 bis 17. Zusätzlich gewann Vietnam 2 Silbermedaillen, darunter eine für Lê Nhật Minh Khôi im Einzel der Männer sowie eine weitere im Trio der Junioren.
Das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.